Hallo, hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM. Heute wieder eine gute alte Tradition, ein bisschen später als sonst. Naja, wir hatten noch ein bisschen erwartet, dass noch Leute kommen, gell, Benni? Und naja, haben noch ein bisschen mit der Technik gespielt, weil digitales Mischpult, neues Spielzeug. Das hat es ein bisschen gedauert. Also im Studio ist der Michael, hallo.
Hey, servus, hallo.
Ich bin der Gieselbart und wir reden über C, C++, GCC und naja, solche Katastrophen halt.
Genau. Ja, einmal ein Rundumschlag, ja. Sollen wir erst mal anfangen zu erklären, was es ist, wovon wir da reden hier, Sonntagmittag im Radio.
Ja, Compiler.
Compiler, ja, genau.
Programmiersprachen, also, wow.
Ja, hoch? Nee.
Nein, Programmiersprachen.
Also, ich habe Hochsprachen verstanden.
Nein, das würde ich ja nie behaupten, weil ich sage ja auch immer, also C ist halt ein seltsamer Assembler.
Ja, Portable Assembler. Ja, hieß es doch mal irgendwo, oder?
Ja, es hieß Portable Assembler und naja, wie war das, wenn man sich minutiös an den Standard hält und nur die Teile des Standards benutzt, die auch wirklich festgeschrieben sind, dann kriegt man etwas hin, was gelegentlich portabel ist.
Die wirklich festgeschrieben sind, die als Implementation-Specific.
Ja, genau, die nicht als Implementation-Specific definiert sind. Da gibt es ja solche lustigen Spielereien. Also für C fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber in Java ist es ja beispielsweise so, dass die Virtual Machine ja auch Garbage Collection macht, also Memory Management, um das mal korrekt zu bezeichnen. Und die Spezifikation ist eigentlich so frei, dass eine Virtual Machine, die nie Speicher aufräumt, sondern den einfach volllaufen lässt und am Ende dann halt eine Out-of-Memory-Error wirft, die ist konform.
Hey.
Und alle Welt schreibt Java-Programme so, als würde der Speicher aufgeräumt und auch so, als könnte man der Speicherverwaltung sagen, du mach mal jetzt keine Speicherverwaltung und mach mal bitte genau jetzt Speicherverwaltung. Und die tun das halt, weil Sun ihr VM so implementiert hat, dass das meistens funktioniert.
Ja, aber anders ist es bei dem ganzen C-Kram irgendwie out. Also
ja, genau.
Ich glaube, das ist das kanonische Beispiel für Implementation-Specific oder Implementation-Defined ist, glaube ich, der klassische Integer-Überlauf. Also wenn ich eine Zahl, also ein Computer hat n Bits, also eine bestimmte Anzahl von Bits, um Zahlen zu repräsentieren. Und wenn es halt voll läuft, weil halt alle Bits voll sind, dann, ja, ich glaube, das ist eben auch Implementation-Specific. Das ist, da geht es dann schon los. Das ist der trivialste Fall.
Ja, ich meine, das Beispiel, das Fefe da ja auch mal geblockt hat, war, er hat Zahlen verglichen und einer davon war ein Counter und deshalb ändert es sich und naja, und er wollte halt mal Code schreiben, der dann halt wirklich vergleicht. Und dann hat er festgestellt, okay, das wird ein bisschen doof, wenn er nicht vorher weiß, was für ein Typ genau die Integers haben. Weil die können ja verschieden viele Bits haben und signed oder unsigned sein. Und dann hat er halt mal so ein Beispiel gepostet von Code, der wirklich für alle Fälle, also für die meisten Fälle hat er noch geschrieben, er war sich nicht sicher, dass es wirklich alles abdeckt, aber so für die meisten Fälle wirklich einen Vergleich macht. Und auch wirklich das produziert, was er haben will und das war nicht schön. Es war wirklich nicht schön und es war nicht kurz.
Das kenne ich jetzt gar nicht, wovon du da redest, aber das habe ich auch mit diesen Bitbreiten von was auch immer für Typen du gerade benutzt. Das ist ein Drama ohne Ende.
Ja, also wenn man denkt, da so A kleiner B hinzuschreiben und dann denkt, das kommt raus, was man haben will, dann naja, betet.
Ja.
Es funktioniert genauso gut.
Ja.
Also, aber ich meine, in C gibt es ja noch eine schöne Rescue-Methode. Man baut
size
es
off?
Einfach.
Was? Size off oder?
Nein, das machst du ja auch noch natürlich. Nein, aber du hast ja deinen wunderbaren Präprozessor.
Ja.
Das heißt, du programmierst diesen hässlichen Teil in C, baust es als Präprozessor-Direktive ein und benutzt dann die immer, statt kleiner, größer und ist gleich und solche Dinge.
Okay.
Das ist dann natürlich besonders schön, wenn jemand den Code liest und da, naja, was weiß ich, eine Direktive sieht wie smaller than oder so.
Ja. Eine Direktive namens Zusammenschlumpfen.
Genau. Nein, ich meine, Zusammenschlumpfen ist in dem Fall sogar weniger schlimm, weil wenn du im Code eine Direktive namens Zusammenschlumpfen findest, dann schlägst du ja nach. Und guckst, was die tut.
Und du möchtest dann das Smaller Than Makro als. Aber
wenn du dann irgendwo das Less Than oder Smaller Than Makro liest, dann denkst du ja, okay, ich weiß ja, was das tut, weil es ja passend benannt. Aber wenn du dann sehr seltsame Fehler in dem Code findest, dann fällt dir das vielleicht nicht mehr ein, dass es da dieses Makro gibt und dass da Code dahinter hängt, den du noch nie gesehen hast.
Oh je. OMG.
Also, wie gesagt, das ist auch das Schöne. C sind eigentlich zwei Turing-vollständige Sprachen, nämlich C und Präprozessor.
Echt? Präprozessor ist komplett vollständig?
Ja.
Oh, cool. Ich dachte mal, bei C++ wäre das irgendwie mit Templates irgendwie.
Ja, das ist ja das Schöne an C++. C++ hat noch eine dritte Turing-vollständige Sprache. Nämlich die Templates. Also, wer nicht weiß, was ein Template ist. Also, normalerweise muss man ja definieren, was für Typen man haben will. Also, wenn man, was weiß ich, einen Sack von irgendwas hat, dann muss man halt sagen, okay, das ist ein Sack von Ints jetzt zum Beispiel. Oder man sagt halt, okay, ich habe einen Sack von Voidstern. Dann weiß man aber nie, was drin ist. Außer man guckt jetzt speziell nach.
Ja.
Und was man ja haben will, wenn man zum Beispiel eine Library wie die STL schreibt, ist, dass man sagen will, okay, ich habe hier ein Array von Dingens und du kannst, wenn du das generierst, sagen, was für ein Dingens du haben willst. Und dann hast du ein Array und du kannst nur Dingens reinstecken und du weißt, es kommen Dingens raus. Und für sowas benutzt man eben Templates.
Ja.
Und
wobei, soweit könntest du es eigentlich auch mit Generics implementieren, oder?
Ja, das ist ja das andere von Java.
Ja, genau. Das, was nicht Generics Templates sind.
Ja, genau.
Wo einem die C++ sollte immer alles mit Ohren hauen. Nein, Templates sind viel besser als Generics.
Genau. Zum Beispiel, weil sie ja Turing-vollständig sind.
Ja.
Was, wenn ich das noch richtig... Also ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber bei Generics könnte es sein, dass sie das gerade nicht schaffen.
Ja, Generics. Ich habe mir auch nur gemerkt, bei Generics, das ist der Grund, warum ich nie weiter als Java 1.4 supporten will. Das ist irgendwie, ja, für so wenig Mehrwert, so viel mit neue Edge-Cases und Sachen,
bist die dann du nicht glücklich über Autoboxing?
Ach ja.
Zum Beispiel.
Multi-prima.
Ja, gell. Also, naja, für die, die es nicht kennen, in Java hat man das Problem, man hat immer Objekte, außer man hat primitive Datentypen. Also, es gibt ein Int, das ist dann wirklich ein primitiver, kleiner Datentyp, der keine Methoden selber hat und keine Eigenschaften ansonsten. Und es gibt auch Integer, ein großes, schönes Objekt mit eigenen Methoden, mit lustigen Eigenschaften, die man abfragen kann. Und naja, die Java-Entwickler waren schon in der Standard-Library so schlau, dass viele Methoden ein Int haben wollen und manche andere Methoden hätten lieber ein Integer. Und wenn man jetzt mit Zahlen arbeitet, dann muss man die teilweise mehrfach hin und her konvertieren. Und die unglaublich schlaue Lösung von Sun war dann halt Autoboxing. Das heißt, wenn du ein Int hast und das Ding erwartet einen Integer, dann wird das automatisch im Hintergrund von einem Int in einen Integer umgeschlumpft und andersrum. Was, naja, manchmal schlecht ist, weil du erwartest vielleicht nicht, dass das passiert. Insbesondere erwartest du vielleicht nicht, dass du aus einem Array, in dem du immer nur Integers reinsteckst und auch wieder ein Integer rausholen willst, plötzlich ein Int kriegst und auf dem eine Methode aufrufst. Was passieren kann, wenn irgendein anderer Code halt die Integers rausholt und Ints rein wieder reinsteckt, weil die irgendwann zwischendrin auto geboxt wurden, beziehungsweise in dem Fall auto geunboxt.
Ach ja. Ich bin so froh, dass ich meinen Kram, den ich noch machen musste, was war das letzte Mal, wo ich Java programmiert hatte? Ich glaube, es war meine Diplomarbeit. Da habe ich mit Java gearbeitet und da habe ich mich dann komplett noch auf einfach, leider haben wir hier nur JDK 1.4 und ja. Dumm gelaufen. Komma hat leider keine Generics benutzen.
Oh, sehr traurig.
Ja.
Aber, naja, das Heftigste ist ja, das fand ich jetzt natürlich traurig, dass die Generics nicht so richtig mit den Templates gegenhalten können. Aber ja. Fortress to the Rescue.
Och Gottchen. Scala. Oh, Scala. Mal gucken, ob von Benny im Irr gleich eine Reaktion kommt. Ja. Scala.
Also Fortress ist jetzt die Idee von Sun, Fortran und Java zu nehmen und mit einer Java-artigen Syntax sämtliche Features von Fortran unterstützen zu wollen und zusätzlich. Was dann dazu führt, dass allein die Typdeklaration für manche Sachen wahrscheinlich selber Turing-vollständig sind. Weil du so Sachen haben kannst wie, okay, diese Methode erwartet ein Objekt von dem Typ bla, es darf aber alternativ auch ein Objekt von dem Typ blub sein, aber nur, wenn es von laber ableitet und schwall nicht implementiert.
Ich glaube, wir machen hier dann irgendwie jetzt doch noch Weird Programming, ja?
Ja, also Fortress ist also von der Spec jedenfalls, die ich gelesen habe, schon in Richtung Weird Programming.
Gibt es schon noch Compiler, die es implementieren?
Ich weiß nicht mehr, ich habe da lange nicht mehr hingeguckt. Also ich habe also den Speck durchgelesen, einen guten Lacher gehabt und dann weggelegt.
Mir ist mal über den Weg gelaufen. Ich habe nicht viel mir davon gemerkt, aber nur, was war das? Es ist irgendwie so komisch, Pseudo-Fortran-Dingens-Blub-Zielgruppe, weil sie es irgendwie für High-Performance-Computing haben wollen.
Ja, und die benutzen ja immer noch Fortran, weil es einfach rockt.
Ach, es ist... Naja, egal.
Ne, ich meine, Fortran hast du natürlich auch so schöne Features, wie du sagen kannst, okay, diese Zahl ist eine Länge und diese andere Zahl ist eine Fläche. Mhm. Und wenn du jetzt diese Fläche durch die Länge teilst, dann kriegst du auch eine Länge raus. Was ja teilweise sehr praktisch sein kann. Hm. Vor allem, wenn du fragen kannst, okay, was für ein Typ hast du eigentlich? Also nicht nur Typ, weil das sind ja alles nur Ints oder Floats von mir aus, sondern kannst du sagen, okay, welche Einheiten hast du? Und dann sagst du, ja, ich bin ein Kilometer.
Echt?
Hm. Ja. Kannst du einen Fortran definieren. Das ist sehr spaßig. Und das wollen sie in Fortress alles auch einbauen. Und was als Syntactic Sugar sehr spaßig aussieht, du musst nicht mehr, das ist jetzt für ein das ist einfach nur so ein Gimmick für Mathematiker, die ja auch nie hinschreiben A mal B, sondern einfach AB. Das kannst du dann in Fortress auch machen.
Ah, okay.
Also ein Space zwischen zwei Zahlen bedeutet, multiplizier es mal.
Echt?
Ja.
Oh. Interessant. Naja, auch Spaß muss sein.
Meine ja, dann Güte. Kannst du auch in deinem Dings reinschreiben, hier, was weiß ich, U gleich 2PR und dann sieht es auch so aus.
Ja, wobei... Das war auch was ich mir gemerkt hatte. Das fand ich sehr witzig. Du kannst UTF-8-Charakter benutzen für alles Mögliche. Für Operator, für Funktionen, für was weiß ich.
Das ist sehr spaßig. Vor allem die vielen Chinesen bei uns an der Uni dann freuen, wenn sie dann endlich Bezeichner ihre eigene Sprache verwenden
dürfen. Oh, herrlich. Oh, interesting times. Oje, oje.
Ich meine, das gibt den Gag ja auch schon für Ruby, weil, naja.
Geht es da auch schon?
Nein, also UTF-8 ist mit Ruby immer noch so ein, naja, Problemfall. Aber in Japan gibt es ja extra andere Zeichensätze, also extra andere Standards für nicht-europäische Zeichen. Kanji-Code. Echt? Zum Bleistift. Ja, genau. Und der unterstützt neben europäischen Zeichen eben auch diese drei verschiedenen japanischen.
Okay.
Und die kannst du da auch spezifizieren. Und der Input funktioniert sogar verlässlich.
Oh. Ja, cool.
Ich meine, ja.
Fancy.
Ja.
Endlich Kommentare auf Chinesisch.
Nein, in Japanisch.
Japanisch.
Ich meine, du kannst natürlich auch Kommentare in Chinesisch reinschreiben, wenn du mit den Zeichen auskommst, die Japaner übernommen haben.
Da
musst du dich halt ein bisschen außenrum schlängeln und umschreiben vielleicht.
Ja, wobei... Na gut, okay, das führt es zu weit.
Echt?
Ja.
Was natürlich auch schön ist, wenn du UTF-8 benutzen kannst, dann kannst du Bezeichner vergeben, die man nicht ausdrucken kann.
Du meinst diese lustigen Kästchen,
die da kommen? Nein, ich meine diese leeren Kästchen, die sind wahrscheinlich gesperrt, weil es keine Zeichen sind oder so. Mhm. Nein, aber in UTF gibt es Zeichen, die sind drin, die gehören zu einer toten Schrift und niemand hat bisher jemals ein vollständiges Exemplar von diesem Zeichen gefunden.
Okay.
Aber es ist drin als Zeichen. Und als Buchstabe, weil es ist ja einer.
Ich dachte schon, du willst auf irgendwelche komischen, lustigen Augensymbole raus, die irgendwelche komischen
das kann man ja alles ausdrücken.
Bedeutungen hatten oder mal komische Sagenlegenden von wegen, ja, jeder, der das sieht, wird blind oder sowas nicht.
Nein, das ist ja alles kein Problem. Das kann man ja alles ausdrucken. Und ich meine, wenn der Erste nicht blind wird, dann funktioniert es ja vielleicht nicht. Nein, aber da sind halt Buchstaben drin, die kann man nicht drucken, weil keiner weiß, wie sie aussehen.
Meine Güte. Die haben... Naja, sie haben inzwischen ja auch ein großes
Schaden. Ja, genau. Jetzt sind wir schon über Unicode reden.
Es klingt
der neue drin. Standard, was hier in 5.1 enthält, das scharfe S, euren groß.
Ja. Wie sieht das aus?
Wie ein scharfes S und bloß ein bisschen breiter.
Echt?
Und höher. Das ist eigentlich alles.
Sie hatten es irgendwie nicht abgedruckt auf der Webseite.
Nicht?
Nein.
Kein Unicode verwendet.
Ach. Ja, sollen wir mal erzählen, wir müssen eigentlich, kommen hier eigentlich, wollten wir was mit C machen, oder?
Ja, so C, C++ und naja, allgemein über Compiler und dann.
Ja. Naja, vielleicht müssen wir mal erzählen, wie wir drauf gekommen sind. Also ich habe hier nebenher mal wieder mein kleines Projekt laufen mit den lustigen Gollum-Brulern. Der eine oder andere wird es kennen, dass ich öfters mal von Gollum-Brulern anfange.
Ach, selten.
Ihr könntet nach meinem Chaos-Seminar googeln über Distributed Computing, da habe ich, glaube ich, auch was über Gollum-Bruler verzapft. Naja, ist halt so ein kleines Hobby von mir. Und für die Gollum-Bruler habe ich eine Implementierung in C. nicht jetzt unbedingt, weil, obwohl, eigentlich schon, weil C so toll ist. Also muss ja auch mal ein bisschen hier für C mal sprechen. Das ist
ich
ja,
meine, keiner will eigentlich C verwenden, aber wenn man wirklich Performance haben will und ja, nicht Fortran jünger ist, dann nimmt man das halt.
Ja, also das Problem, obwohl, verdammt, Fortran, das ist fies, dass du Fortran gebracht hast. Mit Fortran könnte man es vielleicht sogar machen. Also das Problem bei mir in dem Fall ist zum Beispiel, ich muss mit langen Bits-Folgen rechnen. Also ich brauche irgendwie einen Zahlenstrahl mit 512 Bits zum Beispiel. Und eine effiziente Möglichkeit, also ich muss mit diesen Bits dann nur logische Operationen machen. Nee, doch, logisch, genau. Also bitweise XORn, unten, ODERN etc. Und ein effizienter Weg, um das zu machen, ist halt über die SSE-Instruktionen oder Alt-Weg-Instruktionen. Ja. Also es gibt ja so einen geheimen Vektormodus. Also sinnigerweise nennt man das dann VPU manchmal, Vector Processing Unit, in Analogie zur CPU und zur FPU. Und damit kann ich halt auf großen, ja, eben nicht Integer, auf großen Datenstrukturen, auf 128-Bit-Datenstrukturen arbeiten. Und das ist für mich halt extrem praktisch, wenn ich mit einer Instruktion, mit so einer Vektorinstruktion gleich mal so einen ganzen Batzen an Bits bearbeiten kann. Und das kann ich eigentlich nur in C machen oder in Assembler, diese Vektorinstruktionen generieren. Das da habe ich zum Beispiel jetzt in Java, hätte ich keine Möglichkeit, Vektorinstruktionen zu benutzen. Oder was gibt es noch? Keine Ahnung. Pascal.
Du könntest ja doch JNI durchbridgen.
Ja, JNI. Super, dann bin ich aber dabei C. Das ist ja genau das. Wobei jetzt eigentlich gerade, deswegen ist es fies, dass du Fortran gebracht hast. Ich glaube, Fortran kann mit solchen Vektorgeschichten umgehen. Und dadurch, dass Fortran, jetzt wird es gefährlich. Also ich habe nie selber einen Fortran programmiert. Ich habe mal ein bisschen Fortran-Code gelesen, gerade von meinem Gollum-Bruder auch. Das ist ganz witzig. So Mitte der 90er, der letzte, der mal so, naja, obwohl, das ist eigentlich auch so viel gesagt. Also es gibt so zwei, drei Projekte, die schon mal mit Gollum Roland gearbeitet haben. Einer davon ist irgendein komischer Doktor hin und her bei IBM irgendwo in Amerika. Und der hat lustigerweise seinen ganzen Kram, weil er ja Mathematiker ist, in Fortran geschrieben. Und der performt ganz relativ gut. Also das ist ziemlich witzig. Und es ist wohl so, dass Fortran, weil es ein Array-basiertes Paradigma verfolgt, warum und wie auch immer, also kann man das wohl relativ gut auf solchen Vektorrechnern und dann eben auch auf Vektoreinheiten in modernen Prozessoren irgendwie ummappen. Das geht wohl. Ja. Ich kann das jetzt nicht so im Detail irgendwie mich dafür verbürgen, wie das genau funktioniert und was da zusammenschlumpft, aber das soll wohl gehen. Das ist dann im Prinzip der einzige Haken an der Sache, weswegen ich nicht sagen kann, man kann nur in C das mit den Vektorinstruktionen machen und sich das Auto generieren lassen, sondern es geht eben auch mit Fortran wohl, ganz praktisch.
Ja, aber du wolltest eigentlich gerade über das reden, was du in C tust.
Mit ja, genau, in C. Also die Gollum-Bruder, soll ich nochmal erklären? Ich kann es, glaube ich, in einem Satz, ich klicke es, glaube ich, nochmal zusammen. Und zwar, ein Gollum-Bruder stellt die Aufgabe, dass ich auf einem Zahlenstrahl Markierungen so anbringen muss, dass ich alle Differenzen, die sich zwischen zwei Markierungen ergeben, paarweise verschieden haben muss. Pah, das war ein Satz. Yeah. Und das ist halt implementiert in C, indem man das Ganze halt bitweise macht. Also ich mache jetzt keinen Array, der meinen Zahlenstrahl repräsentiert, wo jeder Slot eine Zahl ist und dann halt über die Array-Indizes sich ergibt, welcher Slot für welche Zahl steht, sondern ich habe halt das Ganze mit Bits und versucht es so möglichst low-level zu machen, wie es halt irgend geht, um Platz zu sparen, damit ich weniger Bits durch die Gegend schaufeln muss. Ja, und das ist ja in C implementiert, primär aus dem Grund, dass man halt möglichst nah am Metall sein möchte, möglichst nah close to the metal, um eine Performance rauszukriegen. Weil der Hintergrund, warum ich überhaupt Gollum Roller mache, ist der, dass das Ganze im Projekt bei Distributed.net ist. Und da läuft so eine Berechnung von einem OGR 26 zum Beispiel mal, keine Ahnung, 4 Jahre. Und da bringt's halt dann schon was, wenn das vielleicht 4% schneller läuft. Dann hat man halt ja über 4 Jahre auf x-tausend von Rechnern ja, 10% gespart.
Ja, aber 4 Jahre ist eigentlich so ein Zeitraum, da denkt man sich, das setzt man doch lieber auf Moore's Law.
Ja, da wartet man bis man
an. Eineinhalb Jahre und rechnet danach nur noch 2 Jahre, dann hat man ein halbes Jahr gespart.
Naja, schon irgendwie.
Also das jetzt zu rechnen, ist ja reine Energieverschwendung.
Naja, aber so gesehen ist überhaupt zu rechnen, ist irgendwie schon Verschwendung, weil es ist halt dann, naja, dann weiß ich, dass es keinen kleineren Gollum-Brüller gibt als den mit so und so vielen Markierungen. Ja, gut. Hat jetzt die Menschheit ein enormes Quantum an Mehrwissen
erlangt. Ich meine, wenn man allein das mit abwartet, schneller fertig wird.
Ach ja. Also, ja. Das wird es dann.
Stimmt's nicht, wenn man rechnet jetzt und naja, inzwischen werden die Rechner ja besser, die da kommen. Also.
Ja. Also, wenn du mich so fragst, dann müssen wir, dann schweifen wir jetzt halt mal trotzdem nur ab.
Was tun wir nie?
Eigentlich müsste man dann erstmal diesen ganzen Distributed Computing-Kram mal ordentlich bashen, weil letzten Endes so wirklich sinnvoll sind die meisten Projekte ja nicht, die man da macht. Ja, also da haben wir jetzt...
Das Shark, nee, MD5-Cracken, ich meine...
Ja, also irgendwelche Krypto-Algorithmen, Brute-Forcen, ja, begrenzt mit sich.
Jeder weiß, dass Brute-Force funktioniert, aber naja, wir machen es halt einfach nochmal.
Genau. Ich meine, das war was anderes, wo wir das gebrute-forced hatten. Da war dann ja immer noch das aktuell und ist eingesetzt worden in der Praxis und die Leute haben irgendwie nicht wirklich den Leidensdruck gehabt, da jetzt auf irgendwas Neues zu wechseln. Und naja, nachdem man dann bei Distributed Net und ich glaube mit der EFF zusammen war das damals.
Ja, gleich, wenn du zeigen kannst, dass Brute-Force schnell genug funktioniert, dass es kein Problem ist.
Mhm. Innerhalb von Stunden war das dann zum Schluss. Also es gab dann drei Desk-Contests. Und
das ist schon was anderes, als wenn man jetzt jahrelang rumrechnet.
Mhm. Aber bei den jetzigen RC5-Sachen ist es zum Beispiel einfach witzlos. Oder Hash-Kollisionen hatten es, glaube ich, ein Projekt. Das war jetzt nicht bei Distributed Net, das war irgendwo anders. Die sind halt dann auch überholt worden von halt mal ein paar Mathematikern, die ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt haben. Oder was gibt es noch? Ja, Alien-Signale suchen. Ja, auch eine tolle Idee. Da kann man auch x Kilowatt oder Megawattstunden dann, wenn man so einen Globus rechnet, dann verbraten, um hier Aliens zu suchen. Auch eine tolle Idee.
Ja, immerhin nicht durch Abwarten ersetzen.
Ja.
Wenn die Signale jetzt kommen und wir jetzt nicht suchen, dann erfahren wir es nie.
Ja, die Grundannahme ist halt schon...
Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, da wirklich was zu empfangen, ist halt verschwindend gering.
Ja,
ja. Allein, weil du ja nicht mal den gesamten Himmel absuchst, sondern auch nur ausschnittsweise.
Ja, was war das da mit Arecibo? Das, wo das... vorne dürfen irgendwelche Wissenschaftler das Teleskop gerade benutzen und das, was hinten noch irgendwo rausfällt, das dürfen die dann in ihren komischen SETI-Kram reinspeisen. Ja, also wenn man ehrlich ist, die allermeisten Projekte, die es in diesem Distributed Computing Bereich gibt, sind...
Folding at Home.
Ja, Folding at Home. Die können noch ein bisschen hier behaupten, sie würden ein bisschen was Wissenschaftliches machen, aber in Wahrheit ist es ja auch bloß die Priorisierung der Untersuchungen, die sie machen. Weil bei Folding at Home müssen die Wissenschaftler ja dann doch irgendwie letzten Endes auf ihrem vertrauenswürdigen Cluster die Sachen selber nochmal berechnen. Ja. Weil bei Public Distributed Computing ist das Problem immer, dass du dem Zeug letzten Endes nicht wirklich trauen kannst. Also sie müssen es dann doch irgendwann selber machen, damit sie dem wirklich vertrauen können, dem Zeugs. Insofern, nach meinem Kenntnisstand, werden die Ergebnisse von Folding at Home dazu benutzt, dass du die Reihenfolge, in welche Reihenfolge du die verschiedenen Permutationen durchprobierst, dahingehend optimierst, dass du halt sagst, ja, das Distributed Computing Projekt hat gesagt, das und das wäre vermutlich ein Treffer, also machen wir das zuerst.
Das heißt, die schlechtesten Ergebnisse werden auch nicht rausgeworfen, sondern sie suchen trotzdem immer noch alles.
Soweit ich weiß, müssen sie letzten Endes, um tatsächlich verlässliche Ergebnisse zu haben, alles selber berechnen, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass bei dem Distributed Computing Projekt 100% valide Daten zurückkommen sind.
Jo.
Du kannst dann zwar natürlich mit diversen Methoden die Wahrscheinlichkeit sehr hoch setzen, dass die Ergebnisse richtig sind. Also wenn ich einen Job irgendwie fünfmal rausgebe und dreimal das gleiche zurückkam, dann ist es vermutlich richtig. Es kann immer noch sein, dass halt irgendwelche komischen Betrüger in der Mehrheit waren und dann, ja, wenn die Betrüger immer das gleiche zurückgeben, dann passt es auch, dann wird es validiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, weil da müsste schon ein signifikanter Anteil von Betrügern dabei sein.
Ja.
Wobei das natürlich dann auch wieder eventuell denkbar ist, weil wenn die Betrüger eben sehr viel mehr Arbeit machen können, um eben höher in den Rankings zu kommen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Betrüger eben zweimal zum Beispiel so ein Ergebnis bekommt.
So die Top 3 Folder, da ist die Wahrscheinlichkeit dann halt höher.
Ja, klar. Also, ach, das ist alles
dann so richtig so, wir sind ganz knapp vorne, das legen wir noch hin.
Ja, das ist...
Komm, du hast noch einen alten Gameboy, der kann auch zwei Dinge rechnen.
Oh ja, oh, da gab's, na egal. Also bei City at Home hatten sie das am Schluss, die haben ja ihr Projekt abgeschlossen dann in dieser Classic-Variante, bevor sie dann auf diesen Boing-Kram umgeswitcht sind und haben dann, glaube ich mal, am Schluss auch bei diesen finalen Statistiken und bei den finalen Rankings angefangen, so die ganz offensichtlichen Betrüger rauszuschmeißen. Und ich glaube, von den Top 10 ist nicht viel übrig geblieben. Es ist alles ein bisschen ein Drama. Aber mei. Also der Punkt ist der, das ist ein bisschen so degeneriert zu so einer Art Sportliga letzten Endes. Also das ist jedenfalls die Analogie, die ich da ganz genau aufmache. Du hast halt die Möglichkeit, du kannst dir Spieler kaufen, sprich, ich kaufe mir jetzt ein paar neue Computer. Ja. Du kannst sie dopen, indem sie übertaktisch. Da kommen dann zwar teilweise falsche Ergebnisse raus, aber hey, mein Gott, dafür kommen sie schneller. Ja. Und es stürzt zumindest nicht so oft ab, mein Rechner. Und wenn da halt falsche Ergebnisse kommen, wenn er da irgendwelche komischen Musiksachen dekodiert oder Video dekodiert, dann kommt da mal ein falscher Pixel und bei so einer komischen Brute-Force-Attacke auf irgendwie OGRs zum Beispiel, dann geht auch mal mit dem Branch in die falsche Richtung.
Die OGRs benutzt ja eh keiner. Also. Peinlich ist natürlich, wenn man bei so einem Projekt wie RC5, wo man wirklich Brute-Force durch den Schlüsselraum durchgeht, am Ende rauskommt, nö, es gibt keinen Schlüssel.
Diese Angst hatten wir schon mal. Und zwar, ich weiß nicht genau, welche das war. Also wenn du bei Brutfraus durch den ganzen Schlüsselraum durchgehst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass du nach der Hälfte so damit rechnen könntest, jetzt könnten wir schon mal drauf treffen auf den richtigen. Ja. Weil, ja. Und wir hatten bei irgendeinem von den RC5-Projekten den Fall, dass wir, glaube ich, bis zu 70-80% gekommen sind. Und dadurch, dass wir das nicht linear austeilen, den Suchraum, ist es dann im Prinzip passiert, dass wir im Prinzip den Suchraum einmal komplett ausgegeben hatten und dann zum Recycling gekommen sind und uns gefragt haben, jetzt haben wir den Suchraum einmal komplett durchgegeben. Wir sind inzwischen bei 70% zurückgegebenen Jobs, wo dann das Ergebnis kam, kein Treffer. Hoffentlich kommt noch mal ein Treffer. Wenn da jetzt keiner kommt, haben wir ein Problem. Dann müssen wir den Suchraum nochmal ausgeben.
Den kompletten, ja.
Ach je. Aber bisher hat heute da jetzt alles gut gelaufen. Und Bovine ist Lead. Das muss gesagt werden. Wir haben hier trotzdem ein tolles Projekt. Auch wenn es nur eine Sportliga ist. Das ist ja auch Entertainment. Das ist dann Geek-Entertainment.
Ja klar, man sollte halt nachher nicht behaupten, man tue was Gutes.
Ja, also man hat Unterhaltung. Wenn jemand fragt, wie viel Elektrizität geht für so ein komisches Fußballspiel drauf, sinnlos, dann ist das im Prinzip auch gerechtfertigt, dass wir mal hier Idle Cycles von unseren Computern für irgendwelche lustigen Projekte verbraten.
Displays sind, dann
Ja. Aber es ist tatsächlich, also so unter Insidern, wenn man sich das mal anhört, diejenigen, die wissen, was da tatsächlich an brauchbaren Ergebnissen rauskommt, sehen es durchaus kritisch. Also wir haben ein paar Leute, die gesagt haben, hey, das ist den Strom mit wert, den wir da verbraten. Aber es ist halt auch Entertainment.
Ja. Entertainment ist ja auch was wert.
Ja, genau.
Und so. Das ist eigentlich ein wunderbares Stichwort, weil ich habe jetzt inzwischen gut genug Zeit gehabt, um noch Musik runterzuladen.
das ist gut.
In klassischer Nicht-Vorbereitungsmanier sind wir auch ohne Musik angekommen. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Musik uns taugt, also behaupte ich einfach mal, die ist großartig. Also dann, wir hören uns dann wieder nach der Musikpause. Es kommt wieder wunderbare französische Musik von Yamendo. Also bis gleich. Ja, das war das Mad Pepper Trio von Jamendo runtergeladen. Freie Musik, so wie immer. Könnt ihr euch auch holen, brennen, weitergeben, verhunzen.
Ja, freie Musik, Ruhlort.
Eben.
Also. Ja, jetzt haben wir ja ausgiebig motiviert, wofür ich meinen C-Kram brauche. Und irgendwie hatten wir dann beim letzten Montagstreff, übrigens, wir treffen uns ja jeden Montag im Café Einstein in der Uni, kann jeder hinkommen. Und da hatten wir dann letzten Montag oder vorletzten Montag war das mit, was war das, Nico, glaube ich, ein bisschen gerantet, weil Nico auch, was macht denn Nico gerade in C-Code? Ahnung. Nee, stimmt gar nicht. Nico ist nur ein Gentoo-User und muss dauernd C-Code kompilieren.
Ja,
und stößt da auf Bugs.
Ja, der klassische Fall, ja.
Ja, die sind gerade alle dabei, ihren ganzen...
Kompilierst du noch oder benutzt du schon?
Ja, der Gentoo eben. Die sind wohl anscheinend gerade, zumindest hat Nico das erzählt, alle dabei, ihr komplettes System mit GCC 4.3 neu zu übersetzen, weil der ja viel besser schlumpft, viel tolleren Code produziert. Und da haben wir dann ein bisschen uns über C beschwert und verschiedene Compiler etc. Es ist, eigentlich ist C eine einfache Sprache, wenn ich mir dann so Sachen anschaue wie C++. Was ich mir auch gerade beruflich antun muss teilweise, das ist ja dann nochmal Wie kann man das jetzt politisch korrekt sagen?
Es sind noch viel mehr Tentakel.
Ja, noch viel mehr. Ja, genau. Die Wumme ist viel größer, mit der kann man viel größere Löcher in den eigenen Fuß machen.
Nein, nein, ich denke, bei C++ ist das Kaliber schon größer als der durchschnittliche Fuß. Also.
Das ist ein Drama.
Ja. Ja, aber das Schöne ist, C++ ist ja fast eine Obermenge von C.
Ja, fast.
Oh. Und dieses fast bringt auch immer wieder Leute zum Weinen, Schreien und naja.
Oh, du hast, also, oh, ja. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt, wenn du Audio machen möchtest am Computer, das kann ja vorkommen, da gibt es eine lustige API, die nennt sich OpenAL, die Open Audio Library. Und das ist, ja, ganz, ganz nett. Damit kann man halt dann, ja, ein paar Samples reinwerfen und dann werden die ausgegeben und die OpenAL-Bibliothek macht dann das ganze Low-Latency-Threading und hin und her, was du da machen musst, damit es die Puffer am Laufen hält und so Zeugs und kann lustige 3D-Effekte machen und keine Ahnung, ja, Stereo und Multio und alles Mögliche. Dumm nur, das ist zwar hier Industriestandard, bla, blub, etc., aber die Header sind C. Und leider, wenn du in einem C++-Programm diese Header inkludieren möchtest, dann ja, ist das dummerweise kein valides C++, obwohl es C ist und ja eigentlich irgendwie drauf aufsetzt. Das heißt, du kannst schon mal gleich gar nichts, also du kannst die Header nicht mal inkludieren. Du kannst nicht irgendwie nur einen Teil von der API nicht benutzen, sondern du kannst die gesamte API gar nicht als Header reinnehmen in dein C++-Programm, weil der Compiler sagt, ja, hier ist irgendwie ein Fehler und ich höre da mal auf.
Ja.
Gott. Und mein Ton, eine OpenAL-Bibliothek, das ist jedes dumme Spiel braucht doch irgendwo Ton. Und die sind auch meistens auch in C++ programmiert. Ich meine, und da klemmt es dann schon. Ich meine, oh.
Tja, das heißt, das bedeutet ja nur, dass jeder Spieleentwickler irgendwann in seinem Leben über dieses Feature von C++ stolpert, nämlich kein C zu sein.
Ja, und es war auch noch ein völlig sinnloses Feature irgendwie. Was war da? Du darfst als einzigen Parameter in der Funktion, also das, kein Nicht-Void stehen haben. Es tut aber auch keinem weh irgendwie. Klar macht es keinen Sinn. Aber ja, deswegen hier meinen Header abzulehnen, ich meine, das ist doch irgendwie blöd. Und diese Header waren, also zumindest dieser Teil in dem Header, um den es ging, der war sogar einem lustigen externen C deklariert. Nur dieses extra C ist wohl offenbar nur für, weiß nicht, linker Präprozessor, irgendwas, keine Ahnung, irgendein komisches Subsystem und für den Rest halt nicht. Und deswegen hat er sich trotzdem beschwert, haja, du, da steht in dem extra C irgendwas drin, das ist kein C++. Ach, ja, und genau, ich höre da mal auf.
Tja. Ah. Ja, ich meine, aber als Apple-User müsste das eigentlich dann dreifach noch stören, weil so standardmäßig die C- oder C++-Programme sind ja eigentlich C, C++ und Objective-C lustig gemischt.
Ja, lustig gemischt. Oh. Also jetzt sind wir dann voll im Ranzteil schon. Also was Apple da anstellt, ist ja sowieso die Härte.
Also bevor wir hier noch mal kurz auf Apple einschlagen, ich lese gerade im Chat, es gibt auch OpenAI++.
Ah ja, genau. Extra nochmal eine Metaschicht. Ich meine, das, was jeder gute Programmierer macht, wenn was nicht funktioniert, wir schichten nochmal ein paar Bibliotheken drüber.
Ja, ich würde eine Rolle Gaffertape ausrufen. Das sieht schon eher so aus wie das, was man haben will.
Ja, Abstraktion, juhu.
Ja, rappende Rapper, die Rapper rappen, um rappende Rapper zu rappen.
Ja, also sowas gibt's dann scheinbar und ja.
Ja. Ich meine, es gibt dann auch noch so andere schöne, nicht ganz C++ Sachen wie D und C++.
Ja, oder Objective C++ 2.0. Das ist ja gerade der größte Brüller. Also, wenn man jetzt schon. Du hast angefangen mit Objective C.
Jehova.
Jehova, genau. Also, Apple ist gerade tatsächlich auf dem Trip. Sie schmeißen prima funktionierende, tolle C-API einfach raus. Was sie kürzlich gemacht haben mit den 64-Bit-Varianten von Carbon, zumindest Teile davon, die für die GUI verantwortlich sind, meine, haben sie einfach Carbon rausgeschmissen.
Ist ja so ist schon 20. Jahrhundert.
Ja, also der Punkt ist halt der, was ist da ziemlich, also Adobe ist es anscheinend gerade ziemlich vor die Füße gefallen. Die haben sich darauf verlassen, war ja irgendwie angekündigt, so 64-Bit und so und haben sich darauf verlassen, dass sie dann Photoshop halt 40-Bit fähig bekommen mit dem Carbon-Kram und das ist jetzt irgendwie halt dann ja, leider doch nicht.
Ja, und dann heißt es, danke, dass ihr Carbon umgestellt habt, das könnt ihr jetzt wegwerfen.
Ja. Naja, man muss zugeben, Carbon war schon irgendwie von vornherein ein bisschen so der Migrationspfad, Aber es war halt nicht absehbar, dass das jetzt irgendwie in näherer Zukunft einfach mal eingestellt wird, weil es gibt so viel Carbon Code, der rumläuft, bis hin zu irgendwelchen Apple-eigenen Programmen. Ich glaube, iTunes ist zum Beispiel noch in Carbon. The Finder ist, glaube ich, auch immer noch in Carbon.
Also, ist iTunes wirklich noch Carbon? Ich meine, haben sie
ich da... dachte, allein die Windows-Portierung ist ja auch alles C, oder? Haben, ja, die, klar, haben die eine Objective-C-Runtime auf Windows?
Nee.
Nicht, dass ich dachte, das wäre alles C und Carbon. Die haben doch die halbe macOS-Toolbox auf Windows portiert für QuickTime und für
eigentlich hätten sie den Rest gleich mitziehen können.
Ja, irgendwie schon, ja. Ja, vielleicht können wir mal so eine ominöse Yellowbox irgendwann mal gucken.
Oh, ja, Finder.
Was? Irk meinte, Finder wird's
sei auch immer noch Carbon, 10.5. Und erst Snow Leopard war es doch, gell? 10.6.
Ja, Snow Leopard. Ja, vielleicht haben ja unsere Irk-Leute da irgendwie schon Seeds, aber ich habe sowas zurzeit nicht.
Ja, du bist Insider, du kriegst
sowas. Oder war das schon irgendwie Public Knowledge? Keine Ahnung. Naja. Naja. Ah ja, genau, Objective-C, so sind wir drauf gekommen. Also Apple schmeißt C-API raus zugunsten von Objective-C-API. Also sie wollen mit auf Biegen und Brechen Leute dazu zwingen, diesen blöden Objective-C-Scheiß zu machen. Und ich kann das da nicht leiden. Das ist so.
Also ich meine, Objective-C ist eigentlich so die wunderbare Sprache, die wirklich jeden ärgert. Weil ich meine, es gibt eigentlich so ungefähr zwei Gruppen von Programmierern. Die einen mögen C-artige Sprachen nicht und die anderen können Lisp nicht ausstehen. Und Objective-C ist großartig, weil du schreibst C in eckigen Klammern. Das heißt, du hast die Syntaxnachteile von C und von Lisp gleichzeitig.
Kommen eckige Klammern zu Lisp? Echt?
Nein, runde Klammern. Aber das macht ja nicht. Runde Klammern, eckige Klammern. Ja. Okay, ich meine, Objective-C hat noch den Vorteil, dass sie auf deutschen Tastaturen schwieriger zu generieren sind als runde
Klammern. Also ich beschäftige mich aus Prinzip nicht so sehr intensiv mit Objective-C, weil ich es einfach nur eklig finde. Aber ich dachte, die hätten irgendwie so Smalltalk-Anleihen und sowas in Richtung. Keine Ahnung.
Ja, ja.
Auch mit diesem dynamischen,
Kram. Mit Smalltalk, mit Zen und den ganzen Zöllen. Ja, genau. Genau, das ist, Objective-C ist wirklich so diese Multi-Hass-Sprache für alle Leute. Weil du machst Smalltalks mit C-Syntax in Lisp-Klammern.
War das nicht Dylan irgendwie?
Nein, Dylan hat dann die Lisp-Klammer nicht mehr.
Ach so, stimmt, ja.
Das ist dann nur Smalltalk in C. Ach.
Oh je.
Das ist dann eine Hassgruppe weniger.
Na,
also spätestens, wenn du mal wirklich mehrere Objective-C-Aufrufe ineinander geschachtelt hast, was ja so beim Chromieren so öfters passiert, dann hast du eckige Klammer auf, eckige Klammer auf, eckige Klammer auf, Ziel, Objekt, bla, Methode, eckige Klammer wieder zu, dazu wieder Methoden aufrufen, eckige Klammer zu, dann wieder was auf und so. Es sieht halt wie Lisp aus, nur eckiger.
Eckiger, genau.
Eckig und dann hast du dazwischen so die Zeilen, die wirklich wieder pures C oder C++ sind. Also so von der Optik her ist das wirklich ein schlimmer Bastard. Und naja.
Wobei Objective-C immerhin eine echte Übermenge von C ist. Also du kannst wenigstens dann gefahrlos C mit reinnehmen und benutzen und dann passiert wenigstens nichts. Also immerhin schon mal. Es ist nur anders krank im Vergleich zu C++.
Ja, aber dann wird es ja interessant, wenn du C++ auch noch reinmischt.
Ja, genau.
Ahnung, das ist wie dann, sie das gelöst haben.
Ich das mein, ist ja der Brüller dann, ja.
Wenn Objective-C eine Obermenge von C ist und C++ nicht, dann naja. Kriegst du deine kleinsten gemeinsamen Nenner?
Also, ja, also du darfst, glaube ich, nicht alle Features von C++ benutzen. Zum Beispiel solche Sachen wie Runtime-Type-Information und solche Sachen funktionieren, glaube ich, nicht. Und die Syntax-Interpretation orientiert sich auch eher mehr an C, glaube ich. Also es ist kein hundertprozentig striktes C++, was dieses Objective-C++ dann durchlässt. Aber du brauchst es halt. Wenn du interfacen musst zwischen C++-Code und Objective-C-API, dann musst du halt Objective-C++ benutzen. Und wenn du dann auch noch... was war jetzt... Genau, wenn du dann auch noch die neue Objective-C-Variante, die sie kürzlich bei der WWDC vorgestellt haben, Objective-C 2.0, juhu, mit, was ist da neu bei Objective-C 2.0? Ja, genau, Garbage Collection haben sie bekommen bei Objective-C. Was gibt's noch? Irgendwelche automatischen Properties? Ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls kannst du dann letzten Endes Objective-C++ 2.0 bekommen, wenn du irgendwelche tollen 2.0-Features von Objective-C benutzt und dann eben C++-Code rein interfacen musst und ja, genau. Dabei ist die Welt doch so einfach eigentlich. Du kannst doch in C auch alles machen. Ich kann da in C auch Objektorientierung nachbauen. Ist ein bisschen mehr Aufwand, gebe ich ja zu.
Minimal.
Aber man kann es im Prinzip auch machen.
Das geht ja auch in Brainfuck, also ist ja kein Argument.
Ja, ja.
Okay, das ist wahrscheinlich noch etwas schmerzhafter als in C.
Ja. Also ich weiß nicht. Also letzten Endes ist es vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Im Irk kommt auch gerade die Beschwerde, wir trollen jetzt gerade ein bisschen. Das stimmt vielleicht auch. Aber Objective-C ist einfach nicht mein Ding. Es ist nah genug an C und Java, dass man immer denkt, ja, ich weiß, was da vor sich geht.
Und es dann ist doch weit genug weg, dass man sich immer wieder die Zehen abschießt.
Ja, genau. Und dann doch wieder anders genug, dass man sich jedes Mal so dermaßen aufregen muss, weil es halt doch immer irgendwie genau nicht das macht, was du jetzt gerade denkst.
Ja, ich meine,
auf eine andere Art und Weise.
Außerhalb Informatik nennt man sowas ja Uncanny Valley.
Kann ich nicht.
Kennst du nicht? Also das ist was für ein Horrorfilm und so benutzt wird, also wenn es irgendein so ein schreckliches Alien gibt. Und dann kannst du ja so eine Kurve aufmalen in der einen Richtung, so wie schlimm das für dich ist persönlich, und in der anderen Kurve, wie weit es eigentlich vom menschlichen Aussehen weg ist. Und dann gibt es so zwei Punkte, also ist es ganz menschlich, dann ja, vergiss es. Das ist okay. Und es ist was völlig anderes, was weiß ich, eine blaue Wolke oder so, dann ist das zwar ein bisschen seltsam, aber nicht wirklich so schlimm. Und es gibt dazwischen so einen Punkt, bei dem es nah genug am Menschen dran ist, dass, und weit genug doch weg, dass es wirklich ganz seltsame Reaktionen hervorruft. Und das ist so eine schöne Grafik.
Witzig.
Ja, und das ist halt so ein Informatiker-Beispiel. Ha, ich weiß, was es ist. Aber wenn du schon sagst, striktes C vorher, wo du sagst, dass das ist, was der Apple-Dinger da nicht mehr macht, also wenn App kein striktes C++ mehr ist, ich meine, das macht ja nicht nur Apple, da seltsame Bonus-Features in die Compiler einzubauen.
Ja, ja, so, ja. Also bei C, ich weiß gar nicht genau, also in letzter Zeit sind mir eigentlich die GNU-Isms, also die Erweiterungen von beispielsweise eben GCC, populärer Compiler aus der Copyleft-Ecke, sind mir in letzter Zeit hauptsächlich bei C++ über den Weg gelaufen. Bei C, muss man mal überlegen, Also lange Zeit waren zum Beispiel VarArrays ein GNU-Ism, dass ich die Größe von Arrays zur Laufzeit angeben kann und das nicht schon zur Compilezeit angeben muss, war eine lange Zeit, glaube ich, ein GNU-ism, ist inzwischen, glaube ich, aber seit 10.99 schon offiziell auch im Standard drin. Und aktuell weiß ich gar nicht.
Ja, ich meine, das ist eigentlich eher auch C++. Also,
ja, C++.
Weil da gibt es ja viele Leute, die programmieren GCC und denken, das, was sie da programmieren, ist C++. Und dann wundern sie sich, wenn sie von Leuten, die keinen GCC haben, seltsame Beschwerden bekommen.
Also, wenn man die GNU-Leute mal gewähren lässt, haben sie irgendwie Attitüden, die erinnern stark an das Verhalten anderer quasi Monopolisten. Seitdem die GNU-Leute so ein Übergewicht haben in der freien Softwarewelt, kümmern die sich auch
ein bisschen. Du wirst doch nicht etwa geht's, den GNU-Leuten hier Embrace and Extend vorwärts.
Ja, na, leider ist jetzt der Benny nicht da. Der faule Hund ist zu Hause geblieben. Ja. Ist heute nicht gekommen, dann könnten wir jetzt mal schön über ein bisschen eine BSD-GNU bashen. Aber naja, wenn Benny nicht da ist, lassen wir das mal.
Ja, Benny, komm schnell her.
Ja, oder ruf. Haben wir das Telefon im Griff? Eher nicht, ja.
Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen.
Ja, also Benny,
wenn ruf du hörst, uns an.
Genau. Ja, sollen wir ein bisschen Compiler-spezifiker machen, oder?
Ja, das hört sich gut an. Passt sogar zum Topic.
Schade ist jetzt, dass Nico nicht da ist. Der hat sich auch nicht getraut, ins Radio zu kommen. Ja,
das ist unglaublich. Alle Angst vorm Radio. Die bösen digitalen Mischpulte machen uns alle tot, ich weiß es.
Ja.
Das ist gepulste elektromagnetische Strahlung und...
C hat zwei... Schwächen, eigentlich ist das doof, das kann man echt nicht so stehen lassen. Naja, egal. Also ein Punkt ist zum Beispiel in C, der Compiler hat teilweise sehr viel Freiheiten. Also das ist so
ja, Implementation-specific.
Ja, Implementation-specific. Und wenn es dann ans Optimieren geht, dann geht teilweise aber was kaputt. Das kommt durchaus vor. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche den Fall, da hatte ich meinen Gollum-Bruder-Kram.
Ausnahmsweise.
Mit Optimierung übersetzt. Was war das? Ich glaube, das war ein ganz unschuldiges O3 Funroll. Und hat dann auf meinem Core 2 basierten MacBook prima funktioniert. Raufladen auf den Server. Das Ding hat ich glaube, Opteron-CPUs waren das, also auch x86, gleiche Architektur, aber ein anderer Hersteller. Und habe dann nach ein paar Tagen festgestellt, okay, also da kommen zwar meistens die richtigen Sachen bei raus und es sieht auch aus, als ob er das Richtige machen würde, aber irgendwie, da hat er jetzt was nicht gefunden, was er eigentlich hätte finden sollen bei der Ausführung von dem Suchprogramm. Das ist jetzt aber irgendwie komisch. Und dann gucken wir uns das mal an und was ist Tatsache? Der gleiche Code, identischer Quellcode, identische Compiler-Version, GCC4.3, kommt Code raus, der auf einem Core 2 funktioniert, auf dem Opteron nicht funktioniert. Hallo? Das ist ja... Und sowas kann dir halt passieren bei Compilern, die meinen, sie sind hier so super schlau und würden das alles ganz toll hinkriegen. Passiert es halt dann, dass sie irgendwelche Sachen, keine Ahnung, zu weit ausgerollt haben und dann sich irgendwo vertan haben, dass man es halt doch nicht darf. Oder ja, einfach nur...
Ja, ich meine, dass man es doch nicht darf und Fehler machen, das ist ja eine Sache, aber was ich auch schon gelesen habe, das war, ich weiß nicht mehr, glaube ich ein C++-Beispiel, aber es ist ja eigentlich egal, weil es geht ja allgemein um Compiler. Das war so ein Fall, dass er auch einen Code hatte und den halt kompiliert hat mit einer bestimmten Optimierungsangabe und das hat das eine Ergebnis produziert und dann hat er eine Stärkeoptimierung eingestellt und dann hat es was anderes produziert und dann hat er dann rumgerödelt und gerödelt und gerödelt und festgestellt, okay, das macht tatsächlich was anderes, aber der Compiler ist frei in der Entscheidung, ob er es so oder so macht. Und weil das eine effizienter ist, macht es bei der stärkeren Optimierungseinstellung halt so. Und bei der schwächeren anders.
Ja.
Und es ist beides korrekt.
Ja. Ja. Es
Also eigentlich weiß man nie, was so ein Compiler dann mit dem Code macht, bis man es ausprobiert hat.
Also die GNU-Leute zumindest sind immerhin wenigstens halbwegs ehrlich und schreiben irgendwo im Kleingedruckten rein. Naja, also bis O2 dürft eigentlich nichts passieren. Und sie schreiben immerhin irgendwo im Kleingedruckten hin, okay, wenn ihr dann höher geht als O2, dann müsst ihr wenigstens gucken, dass euch das Ding nicht gleich um die Ohren haut. Also dass euch das Ding nicht gleich um die Ohren haut. Also das kann, also es ist im Bereich des Möglichen. Das ist ja auch der Grund, warum wir immer so Spaß haben mit den Gentoo-Leuten, weil die Gentoo-Leute das ja ganz gern machen, sich dann wundern, dass nichts funktioniert.
Ja, ich meine, Gentoo benutzt man ja mit dem Argument, man kriegt alles compiled und alles ganz optimal auf diese Hardware compiled und dann wird es schnell und naja, ganz optimal heißt dann meistens was größer als O2 und naja.
Ja, das Problem bei mir aber jetzt in dem spezifischen Fall war, ich habe das dann mit bis zu O0 übersetzt. Und auch mit O0 habe ich auf dem Opteron andere Ergebnisse gehabt wie auf dem Core 2. Ich meine, da hört doch dann der Spaß irgendwie auf. Ja, irgendwas out. Das ist ja, sowas kann man nicht bringen. Aber es gibt Alternativen. Man kann natürlich zum einen alte Versionen von GCC nehmen. Das ist wohl halbwegs auch üblich. Also,
aber was, als ihr noch nicht wussten, wie man optimiert.
Ja, wenn so gewisse. Ja, ohne es Namen nennen zu wollen, NetBSD-Distributionen sind lange Zeit auf sehr alten GCC, was ich, 2 oder 3 Versionen rumgelaufen und sind jetzt erst kürzlich, glaube ich, auf den GCC 4 überhaupt mal raufgegangen. Ich weiß nicht genau, welchen GCC 4 sie genommen
haben. Das dürfte jetzt auch ein Schock gewesen sein, oder?
Ja, also es hat wohl ein bisschen Arbeit gemacht. Oder beispielsweise auch ein populäres Beispiel, QEMU. QEMU kennt man vielleicht, das ist ein Emulator, mit dem man, ich glaube, inzwischen kann er auch virtualisieren nur. Also wenn ich auf der gleichen Architektur bleibe, ist er halbwegs schnell sogar. Oder wenn ich auf einem PowerPC-Prozessor einen x86-Prozessor emulieren möchte, dann kann halt QEMU das was machen. Der arbeitet bis heute nur mit GCC 3.3. Wobei das Argument, glaube ich, da gewesen ist, dass er irgendwelche merkwürdigen Inline-Assembler-Geschichten hatte oder irgendwelche lustigen Syntax-Geschichten, die vom neueren GCC nicht mehr so supported werden. Also das ist ein valider Weg, den man gehen kann, oder man nimmt halt einen anderen Compiler. Und da gibt es witzigerweise tatsächlich noch andere, außer dem GCC, was irgendwie offenbar nicht mehr so wirklich bekannt ist. Also wir hatten das beim Montagstreff mal als Frage in die Runde geworfen. Hey Leute, wer kennt denn noch einen anderen C-Compiler außer GCC? Und irgendwie war dann Stille. Aber ja, es gibt natürlich noch ein paar andere.
Ja, ICC, LLVM jetzt.
Ja, genau. ICC, das ist der Intel-C-Compiler. Der ist richtig gut sogar in ein paar Punkten. Zumindest kann er sehr gut SpecInt und SpecFP kompilieren.
Ja, Standard-Benchmarks kompilieren. Das sollte zumindest auf Intel gut sein.
Und dann kenne ich zum Beispiel noch den Mr. C. Das war ein alter Compiler, den es aus der Apple-Ecke gegeben hat. Der konnte sehr guten PowerPC-Code generieren. Dann, ja, was gibt's noch? MSVC, klar. Der Visual Studio Compiler von Microsoft. Dann LLVM hatten wir schon.
Ja.
Über den können wir vielleicht ein bisschen mehr noch reden, weil der ist ganz spaßig, was da so abgeht in der Richtung. Was gibt's noch? Ein XLC kenne ich noch. Mit dem hatte ich sogar mal zu tun. Das ist auch ein PowerPC-Compiler. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendwo so einen ARM-Compiler, so einen lustigen, von ARM selber, den die vertreiben. Da weiß ich aber nicht ganz genau. Benutzt habe ich den, glaube ich, selber nicht. Oh ja, hier, aus dem Irk kommt gerade noch der Sun-CC, klar.
Ja.
Wie heißt der nochmal? Sun... fällt mir nicht mal ein, der hat auch einen wirklich komischen Namen. Ach, ist das nicht der Forte-Compiler?
Tiny C.
Tiny C, noch ein. Den kenne ich jetzt nicht.
Ja, aber naja. C.
Kann der? Nee. Es gibt noch einen für einen Embedded. Wie hieß denn der nochmal?
Ach, das.
Aber im Embedded-Bereich. Das Dumme ist, inzwischen gibt es eine ganze Menge Embedded-Compiler, die in Wahrheit nur Distributionen von GCC sind. Also da nehmen sich Leute halt ein GCC her, machen mal hier einen Cross-Compiler, weil das irgendwie auch, naja, okay, wenn man es dann weiß, wie es geht, ist es auch nicht mehr so ein Hexenwerk, aber es ist halt dann für jemanden, der es nicht weiß, schon nicht ganz trivial, einen Cross-Compiler zu bauen. Bauen also einen Cross-Compiler, machen da vielleicht ein paar Patches rein und verkaufen den dann irgendwie als, ja, wir haben hier unsere eigene Entwicklungsplattform mit eigenen Compiler und hin und her, und das ist dann eigentlich nur ein kleiner GCC-Fork. Ja. Ja, aber im Prinzip, auf viel mehr komme ich jetzt gerade auch nicht mehr. Ja. Was sagt der Chat noch? Ah ja, List of Compilers, aber das werden wahrscheinlich nicht nur C-Compiler sein. Ne? Also die allwissende Müllhalde,
ja, weiß Marjorie das auch. Weiß das wie immer.
Marjorie.
Aber Marjorie ist ja langweilig.
Ja, das kann ja jeder. Ja,
gucken Antworten hier und so, Igitt.
Ich finde es toll, dass wir jetzt hier Internet im Studio haben.
Dann kann man mit echt und so. Vor allem mit richtiger Geschwindigkeit. Also.
Ja. Ah, RealView Compiler. Das ist, glaube ich, der inzwischen.
Ja,
der inzwischen,
aber du musst jetzt ja nicht Wikipedia vorlesen oder so.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Oh. Sollen wir noch kurz eine Pause machen und dann über LLVM reden?
Ja, können wir machen.
Also dann wieder großartige Musik und dann reden wir über LLVM, wenn wir wieder da sind. Bis gleich. Ja, das war wieder das Matt Cabaccio. Hier ist wieder Dev Radio auf Radio 3FM mit dem wunderbaren Thema C++, C, GCC, Compiler, Tentakel, ja.
Compiler, Tentakel.
Ja, genau. Du weißt gerade immer bestimmt, was sagt man, Tentakel reden über C++ und X.
Ja, aus dem Irr kam der Wunsch, wir sollten nochmal vielleicht auch ein Wort verlieren zu C++ 0x.
Okay, ein Wort. Tentakel.
Ja, genau.
Dann komm, erzähl doch mal ein bisschen was.
Also ich sehe das ja irgendwie immer alles kritisch. Ich weiß nicht, habe ich gerade eine frustrierte Phase. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Also es gibt, also die ganzen C-Sprachen haben so alle 10 Jahre kriegen sie ein kleines Update. Da hatten wir bei C eben C89, C99 und ja gut, das nächste wird man dann mal sehen, wann das jetzt kommt. Eigentlich wäre es mal an der Zeit, aber das ja, jetzt sind sie gerade schon bei C++ dran.
Also.
Bei, ja, 2009, ja, wird nicht ganz reichen. Bei C++, ach oje, was sind denn da die Zahlen? Weiß ich gar nicht mehr, aber die haben auch schon irgendwie ein Update hinter sich. Wobei, die haben noch lustige Technology, nennt sich das Technology Reviews? Nee, so lustige TRs haben sie noch als Zwischenschritt irgendwie. Na, jedenfalls gibt es da auch eine neuere Version. Vermutlich werden sie noch dieses Jahrzehnt fertig. Deswegen haben sie mal ganz mutig gesagt 0x. Also ja, vielleicht schaffen sie es ja bis 09 oder 08. Also 08 wird eng. Aber 2009 dürften sie eigentlich fertig werden. Ja. Deswegen,
ich meine, wenn sie nur gesagt haben, dass es dieses Jahrzehnt fertig werden, haben sie ja noch Glück. Dann können sie es auch 2010 rausgeben.
Nein, also C++ 0x heißt ja,
ja klar.
2000, ja, irgendwie dann
ja, eine Ziffer. Ja, was Einstelliges hinten dran, ja. Aber naja, wenn sie sich darauf versteifen, das war dieses Jahrzehnt, dann ist 2010 auch noch okay.
Ach so, nee.
End nitpick. Also, ja,
so. Nitpick. Ja, also, wie soll ich das so sagen? Also, leider hat Lars nicht mit in die Sendung kommen wollen. Lars wäre mal ein Befürworter von C++ gewesen. Das wäre vielleicht ganz spannend gewesen, wenn wir auch sowas mal da hätten. Die gibt es nicht so viel, lustigerweise. Also, von den Leuten, die ich kenne, die mit C++ zu tun haben, also am schönsten habe ich es bei Alex gesehen.
C++ ist scheiße, C++ ist großartig.
Nein, nein, andersrum. C++ ist großartig und dann C++ ist scheiße. Ja.
Das hat so nicht der übliche Cycle so hoch runter.
Ja, genau. Also du hast so die Entdeckungsphase nach dem Motto, ja, man kann ja ganz tolle Sachen machen und boah, kann ich da super Sachen optimieren mit Templates und hin und her und boah, kann ich da toll programmieren. Bis man dann merkt, oh Gott, das hat ja überall Warzen und überall komische Ecken und...
Na. Ja, mir ging es ja lustigerweise mit Java so. Also.
Echt? Mit Java?
Ja,
also Java ist sehr wortreich.
Also ich bin dann in Java reingekommen und dann, boah, gibt es ja viele Bibliotheken und geile Features und alles mögliche. Und dann nach einiger Zeit war es dann, Mann, aber die Syntax ist immer noch scheiße.
Ja, also ich weiß nicht, ich fand, okay, ich gehöre zu den Leuten, die behaupten, die Sprache muss von der Semantik her so primitiv sein, wie es irgendwie geht und die ganze Komplexität gehört in Bibliotheken gefälscht. Deswegen finde ich primitive Sprachen eigentlich ganz schön. Und ich fand eigentlich Java so bis 1.4 fand ich es eigentlich ganz nett. Das steht nicht im Weg rum, da muss man sich keinen großen Kopf machen, wie jetzt irgendwo hier was noch schöner formuliert werden kann. Man formuliert es halt primitiv, so wie es halt, naja, man flanscht es halt hin und gut ist.
Ja, ich aber ich meine so Sachen wie, was weiß ich, wenn du ein einziges Zeichen von der Kommandozeile einlesen willst, dass du,
ja,
man kriegt das in eine Zeile, aber sie ist nicht schön und nicht kurz.
Ja, also
das solche einfachen, ja, Use Cases, die dann gezwungen wirst, ich weiß gar nicht, drei Objekte aufzureißen und ineinander zu stopfen.
Ja, also gerade die File API, da haben sie es doch ein bisschen overdesigned, oder? Ja. Wie viele Patterns haben sie reingemacht? Ja, drei Stück irgendwie mit Producer und Consumer und
nee, ja,
was hatten sie alles? Ach, keine Ahnung.
Wenn du ein Zeichen haben willst, brauchst du ja natürlich den Input-Stream und dann brauchst du außenrum einen Buffered-Reader und dann willst du es da außenrum einen Line-Reader haben.
Mhm.
Auf dem sagst du dann Readline und dann kriegst du tatsächlich das, was er eingegeben hat, bis er Ende gehaut hat.
Oh ja, schrecklich. Ja, aber das ist ja alles Bibliothekskram. Das kann man ja dann auch noch irgendwie mal ersetzen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja,
klar.
Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so tragisch. Aber zum Beispiel, um auf C++ zurückzukommen, C++ hat... Nee, Moment. C++ in der jetzigen Form ohne 0x hat meines Wissens immer noch nicht die Standard-Integer, also die Standard-Typen für fixierte Bitbreiten.
Ja, das ist ja das Problem. Wie groß ist der Int? Ja, schauen wir halt mal nach. Ja,
genau, schauen wir mal. Wird schon irgendwie groß sein.
Ja, und ich meine auch die anderen Typen, die du hast. Also ein Byte ist ein Byte groß.
Ja, wobei das Char heißt,
ja,
nicht Byte.
Ja, Char. Aber inzwischen ist ja die Größe eines Bytes auch definiert.
Sicher? Ich glaube, wenn du es richtig standardkonform machen möchtest, dann musst du nach wie vor dieses Char-Bits-Makro benutzen, was irgendwo rumfährt.
Muss ich also immer noch nachschauen, wie groß eigentlich dein Char, sprich dein Byte ist?
Naja, also du darfst dich, glaube ich, nicht 100%... Also gut, okay, dass ein Byte 8 Bits sind, darauf darf man sich auch verlassen.
Ja, ich meine, das war früher nicht so, aber naja.
Und dass man mindestens ein 8-Bits, jawohl, ja.
Ja, ich meine, das sind so Sachen, bei so einer alten Sprache wie C, da wird es dann halt schwierig, weil ganz früher war so ein Byte halt irgendwas zwischen 5 und 13 Bit. Und das wusste man auch nur, weil das ungefähr die Spanne der verfügbaren Architekturen war.
Echt, beim Byte auch?
Ja.
Wow.
Und Nibble war effektiv definiert als, es ist weniger als ein Byte, nach Möglichkeit ein halbes.
Ja, ja, da, also um diesen Kontext zu machen,
und
Byte
meine,
ist ja ein Biss und ein Nibble ist so ein bisschen abgenibbelt.
Ja, ja, so ein bisschen knabbern, ja.
Knabbern, ja.
Und dann haben wir ja jetzt das Problem, okay, wir haben das Char, wir haben Short, wir haben Int, Long.
Ja, genau. Ja.
Und ich denke, was haben wir am Montag rausgefunden? Bis auf das Long sind sie effektiv alle hintereinander so definiert, dass wir sagen, nicht weniger als das vorher und nicht, ja, mehr als das nächste.
Ja, genau. Also das kleinste ist Char und das ist ein Byte, beziehungsweise das ist halt so viel, wie Chaubit sagt, dass es wäre. Das ist dann der Trick hier mit der exakten Konformität. Und genau, Short ist halt größer
nicht,
als
das
größer
ist nicht
gleich.
Weniger?
Ja, genau. Int ist auch größer gleich und Long ist auch größer gleich. Wobei, ich glaube, inzwischen ist spezifiziert, dass mindestens, ich glaube, ein Long müssen mindestens 64 Bits sein, glaube ich. Das haben sie mal irgendwo zwischendurch eingeführt.
Immerhin schon mal eine feste Größe.
Ja.
Aber ich meine, das Problem dabei ist, dass man natürlich, wenn man ein portables Programm haben will, dann muss man halt, naja, man definiert sich entweder seine eigenen Int-Typen, und zwar alle, die man braucht, und am besten, also in allen Größen und in beiden Varianten von signed und unsigned.
Ja.
und arbeite dann nur mit diesen Typen.
Ja. Und genau das machen die Standard-Integer für fixte, für, big, ja. für gefixte, wie nennt sie das, Bitbreiten.
Ja.
Bitbreiten? Klingt komisch. Ein Bit ist schon mal ein Bitbyte, oder? Wortbreiten.
Ja.
Ja, so. Da gibt es halt dann eben, man kann halt, es gibt halt schön getypedeft einen Typ, der nennt sich uint32-t ja. und das ist halt dann genau ein 32-Bit breites Wort und es wird als unsigned interpretiert und das ist halt schon mal, naja, da hat man wenigstens was, womit man arbeiten kann.
Ja.
Und ja, ich meine, es ist bis heute, selbst 32-Bit bei so einem normalen x86-Prozessor, wenn man sich das anschaut, ich glaube, im Assembler ist es nach wie vor so, dass ein 32-Bit-Integer als Double Word bezeichnet wird im Intel-Assembler.
Okay.
Weil nativ ursprünglich mal 16-Bit vorgesehen waren. Ja. Und so ein 50-Bit ist dann ein Quad-Word.
Okay. Das sind natürlich genau die Bezeichnungen, die man auch jedes Mal hinschreiben will, wenn man eine Zahl manipulieren will.
Ja, es, ja, also da sind
ja. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn man genau diese gefixten Größen nimmt, dann kann man ja auch gar nicht von irgendwelchen Optimierungen auf einer anderen Maschine dann Vorteil ziehen, wenn man weiß, ja okay, ich brauche halt mindestens so viel, aber das wäre auch, wenn es größer wäre, wäre es auch okay. Ja, weil es gibt ja Maschinen, auf denen größere Zahlen dann tatsächlich schneller bearbeitet werden als kleine Zahlen.
Ja, das geht sogar. Es gibt diesen, es gibt UIN32 Fast-T. Das ist dann irgendwie mindestens 32 Bit, aber darf auch größer sein, je nachdem, okay. was halt schneller ist. Das gibt es dann sogar. Was aber gar nicht so einfach ist zum Beispiel, gut, okay, in C89 dann eben schon. In C89 war das nicht so offensichtlich. Wenn es mir jetzt als Programmierer zum Beispiel egal ist, wie breit mein Wort sein soll, Hauptsache es ist möglichst viel, damit es schnell läuft. Ja, wie kriege ich denn jetzt mal raus, was denn nativ ist auf meinem Computer? Das ist gerade so einfach, weil, naja gut, int ist halt so das Default, aber int, naja, int ist auf einem 64-Bit x86-Rechner nach wie vor 32-Bit. Blöd. Also das passt irgendwie mit dem int auch schon nicht. Long könnte man vielleicht nehmen, aber long ist ja dann bei ein paar Compilern dann auch irgendwie dann...
Ich hatte einfach nur einen anderen Namen für int bei manchen.
Ja, auf 16-Bit-Rechnern ist dann teilweise long eben dann 32-Bit und das ist dann zwar auch nett, dass es dann viele Bits sind, aber es ist halt dann langsam und... Ja, was man eigentlich möchte, also es gibt im Standard kein TypeDef, was irgendwie native-T repräsentieren würde. Das Einzige, was es gibt, und das muss man aber echt wissen, wenn man da einen Standard durchliest, dann kommt da kein Mensch drauf. Und zwar, es gibt Size-T. Size-T ist definiert im Standard als der Typ, der als Resultat von Size-Off zurückkommt. Und mehr steht da eigentlich gar nicht. Das ist alles. Und dann wird es halt noch irgendwo benutzt im Kontext von, ich glaube, von Malloc wird es, glaube ich, benutzt irgendwann nochmal. Oder von Line-Off, glaube ich, auch noch. Und eben Size-Off. Und du kannst dir nur aus dem Kontext heraus erschließen, naja, das sind alles Sachen, die geben dir irgendwie Speichergrößen zurück oder Speicherpositionen zurück oder sowas in Richtung. Das heißt, es muss im Prinzip eigentlich schon mal irgendwie schon so groß sein wie ein Pointer. Weil ich ja irgendwie alles im Speicher adressieren muss. Und dann, haha, kann ich annehmen, okay, Pointer, normalerweise Pointergrößen sind dann schon die Größen, die der Rechner nativ verarbeiten kann. Also kann ich, wenn ich die native Wortbreite haben will, benutze ich dann Size-T. Obwohl das nirgendwo im Standard steht, dass das irgendwie dazu nützlich wäre, dass man hier eine native Wortbreite kriegen könnte.
Ja, und es bricht dann natürlich, wenn du dich drauf verlässt und der Entwickler von dem System meint, nee, komm, wir verwenden als Pointer was anderes als das, was nativ hier läuft.
Naja, also denkbar wäre das. Es gibt so lustige Bezeichner, damit man einigermaßen abschätzen kann, welche Architektur für welche Typen welche Wortbreite benutzt. Da gibt es dann modernerweise zum Beispiel die LP64. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass Long und Pointer 64-Bit breit sind. Wobei bei Windows bricht es dann schon wieder. Windows hat zum Beispiel LLP. Da sind dann Longs immer noch 32-Bit, obwohl es auf Windows 64 eigentlich 64-Bit sein könnte oder sollte oder wie auch immer. Da muss man dann Long nehmen, um überhaupt irgendeinen 64-Bit-Typen zu kriegen. Sonst,
oder weil, Pointer.
Ja, Long ist halt einfach 32.
Ich mein, und Pointer. Auch, ja.
Ja,
ich meine, das Schöne in Pointer ist ja auch eine Zahl.
Ja. Und bei C99 muss man dazu sagen, eigentlich, es gibt inzwischen auch einen Pointer-T. Also bei C89 gab es das eben noch nicht, da gab es nur diesen Size-T. Und witzigerweise, es gab schon einen Pointer-Diff, gab es schon. Das ist dann die Signed-Variante von Size-T.
Ja, das war der Unterschied zwischen zwei Pointer.
Ja, genau, genau. Da kommt man Distanzen zwischen zwei Objekten irgendwie sich ausrechnen oder sowas in Richtung.
Ja,
irgendwas in Richtung.
Wenn man weiß, dass zwei Structs hintereinander sind, kann man ja dann sagen, okay, wir setzen es auseinander. Wie groß ist das Ding?
Zum Beispiel. Ja.
Könnte man vielleicht auch anders rausfinden, aber.
Ja, und wie sind wir da jetzt von C++ 0x drauf gekommen? Ja, genau. Bei C++ 0x sollen diese Fixed-Size-Type-Devs ganz neu in C++ endlich auch mal offiziell reinkommen. Man kann sie natürlich jetzt schon irgendwie reinnehmen, weil C funktioniert ja meistens.
Ja.
Und ich glaube, viele Leute, also ich kenne ein paar, die es benutzen dann auch in C++, aber dann wäre es eben jetzt mal offiziell Teil vom Standard. Was kommt noch? Also, ja, wir brauchen jetzt nicht alles unterbieten. Die witzigsten Features von C++ 0x, so wie ich sie mitbekommen habe, obwohl ich ja C++ auch nicht mag und nicht so wirklich benutzen will, freiwillig. Lambdas kommen in C++.
Ah. Ja, ich meine,
sind wir auch mal gespannt, was das wird.
Was man jetzt noch dringend braucht.
Ja, ich meine, hey, Java kriegt es ja auch so ja, eventuell. Wobei, ich glaube, die kriegen nur Closures. Weiß nicht, Lambdas, ob sie das kriegen.
Ich meine, der Unterschied ist ja nur, ob sie den Kontext mitnehmen oder nicht. Lambdas können ja Closures sein und müssen aber nicht.
Ah, okay, so. Ja.
Also jedes Closure ist theoretisch, also Lambda. Okay, du kannst natürlich auch ein Closure um was nehmen, was du vorher... Also bevor wir ja groß hier reden, so. Lambda ist eben, wenn man sagt, okay, ich habe hier... normalerweise hat man ja einen Methodenkörper, als Methode eben oder als Function, je nachdem. Und ein Lambda ist eben, wenn man sagt, okay, ich sage ein Lambda und danach ein Körper wie von einer Funktion. Und das Lambda sagt, okay, es nimmt den Körper und produziert daraus ein Objekt, das man aufrufen kann.
Mhm.
Also theoretisch das, was man auch kriegt, wenn man in C++ einfach einen Pointer kriegt für eine Funktion. Nur halt, dass da jetzt kein Funktionsname dranhängt und sonst irgendwas.
Mhm.
Und die Sache ist, okay, welchen Kontext hat das Ganze jetzt? Standardmäßig hat es normalerweise einfach den Kontext, von dem das jetzt gerade aufruft. Dann ist es normal. Und eine Closure sagt eben, okay, ich nehme den Kontext mit von dem Moment, wo ich erzeugt wurde.
Mhm.
Das kann dann so schöne Effekte haben, wie wenn man jetzt ein Callback macht, also irgendein Objekt will einem irgendwann irgendwas mitteilen und man muss ihm halt was in die Hand drücken, dass es benutzen kann.
Mhm.
Dann, naja, in Java produziert man eine anonyme innere Klasse und übergibt die.
Mhm.
Was, naja, ein bisschen seltsam aussieht, aber wunderbar funktioniert. Und mit Lambdas kann man eben, mit einem Closure kann man eben sagen, okay, man produziert einfach ein Stück Code, der dann richtig auf diese Mitteilung reagiert.
Mhm.
Bruder macht dazu aus ein Lambda und er gibt das Ding einfach. Und das Ding auf der anderen Seite sagt dann einfach, okay, ich nehme das Ding und rufe es einfach Call drauf auf, als Beispiel. Und das tut dann schon das Richtige.
Mhm.
Und diese Closure kann dann eben auf die inneren Zustände von dem aufrufenden Objekt zugreifen. Und auch, wenn man Garbage Collection verwendet, bleibt dieses andere Objekt auch erhalten, sogar wenn die Closure die einzige Referenz drauf ist. Also jetzt zum Beispiel bei Ruby und bei anderen dynamischen Sprachen, die sowas benutzen.
Hm.
Dann kann man also einfach ein großes Objekt produzieren, ein Closure rausziehen, das Objekt theoretisch wegwerfen,
mhm,
und halt die Closure übergeben, und solange das Ding gebraucht wird, existiert es halt weiter, und wenn das andere Ding irgendwann die Closure wegwirft, dann ist das Ding außenrum dann auch später mal weg. Das ist sehr praktisch. Also gerade wenn man von Java herkommt und weiß, was weiß ich, man will eine GUI-Applikation schreiben und will auf Fenster-Events reagieren, dann muss man ja den Window-Listener implementieren. Ja,
die Klassiker.
Und die Klasse, die irgendwas Sinnvolles tun will, die will eigentlich nicht Window-Listener implementieren.
Mhm.
Weil du kriegst zwei Dutzend Methoden, wenn du wirklich auf alles reagieren willst, ungefähr zwei Dutzend Methoden, die du implementieren musst oder willst.
Mhm.
Und dann hat deine Klasse, die eigentlich was anderes tun soll, diese zwei Dutzend Methoden, die da einfach so drinstecken und völlig sinnlos sind und halt den Code hässlich machen, und dann produzierst du halt eine andere Klasse und dann gibst die für dich.
Hm.
Und wenn es eine innere Klasse ist, dann darf die halt auf deinen inneren Zustand reagieren, und dann kriegst du halt als Workaround die Closure.
Mhm.
Und wenn das jetzt in Java auch kommt, dann kriegst du das halt, wahrscheinlich wird es nur so, dass du eine andere Syntax für innere Klassen machst. Also.
Ja, okay.
Wobei, die sind ja auch ein dreckiger Hack eigentlich.
Hm.
Weil das... die innere Klasse, die steht ja im Source Code auch mit drin. Dann produziert aber, wenn es compiled ist, ein eigenes Objekt mit einem hässlichen Namen.
Okay.
Also der Compiler produziert dann, also was weiß ich, du hast dann deine innere, äußere Klasse, und das Ding hat dann halt innere Klasse Dollar, äußere Klasse .class als Name. Und Dollar ist ein Zeichen, das nicht vorkommen darf standardmäßig in den Klassennamen, weshalb das funktioniert. Und die JVM guckt sich dann halt diese Klassendinger an und sieht, ah, da ist ein Dollar drin, das muss irgendwie zu dem anderen Ding dazugehören. Oh. Aber es sind wir schon wieder anders. Wir wollten hier eigentlich über C++0x und D-Lambdas und Clojures da reden.
Ja, aber also, witzig, was da auch für böse Hexer hinter den Kulissen sind. Sobald man da immer unter die Haube guckt.
Ja, ich meine, die Lambdas, wie ich schon gesagt, eine Funktion von den Lambdas braucht man eigentlich in C++ ja nicht. Weil man kann ja einfach ein Funktionsobjekt überstellen und die Adresse übergeben. Ja. Und dann wird das Ding aufgerufen und ist glücklich. Ja. Also, ja. Das ist eigentlich auch das, wofür das normalerweise benutzt wird, also soweit ich das weiß. Ich meine, man kann natürlich auch self-modifizierenden Code effektiv modifizieren, indem man da Funktionen erzeugt, die dynamisch aufgerufen werden und hin und her geschoben werden. Und naja, man kann sich da auch sein zweites Objektsystem neben dem normalen Objektsystem parallel installieren, weil ich meine, so ein Objekt ist ja auch bloß eine Ansammlung von Daten und Funktionen.
Mhm. Ja. Ja, gerade im C-Kontext zumindest. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, das Gefühl, was sich mir bei diesem ganzen Zeug aufdrängt, die machen, da wird da Blödsinn rein. Nein, Komplexität bis zum Abwinken, als ob wir nicht schon genügend Möglichkeiten hätten, das Rad neu zu finden in C++. Aber die wirklich dringenden Probleme, die haben sie mal wieder ausgespart. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die bei Java diese Closure-Geschichten oder was sie da gerade sonst haben, das interessiert mich relativ wenig, weil da irgendwie tolle anonyme Händler hier schlumpfiger abstrahieren zu können, ist mir eigentlich wurscht. Was ich gern hätte, wären zum Beispiel Sachen für Concurrency. Das ist zurzeit gerade so ein bisschen mal wieder Hype. Wir wollen parallelisieren und eventuell könnte man mit den Mechanismen, die man für Closures benutzt, sowas machen wie User-Level-Threads. Dass du also im Prinzip den Kontext von einem Aktor, ich benutze mal einfach diese Aktor-Sprechweise jetzt, dass ich also den Kontext von so einem User-Level-Thread, von so einem kleinen Mini-Thread, das nennt sich den Aktor, dass ich den einfach speichere, zurücklegen kann, kostet praktisch nichts und dann auf die Art und Weise mit, weiß ich, 20.000 Objekten rumvorwerken kann innerhalb auf einem Prozessor und auf dem nächsten Prozessor nochmal 20.000 Objekte und damit dann schön abstrahiert mehrere Ausführungsfäden laufen lassen kann, ohne dass es mich groß kümmert, was ich da jetzt mit irgendwelchen Locking-Geschichten machen muss oder dass halt Threads erzeugen und zumachen so schwergewichtig sein sollte und dass man Inversion of Control braucht, dass ich einen großen zentralen Scheduler habe, der hier alle Mini-Threads kennen muss und es dann schön verteilen muss. Nee, das macht dann eben die Runtime für mich automatisch. Das ist eigentlich alles ganz nett und das finde ich witzig, wenn sie das hätten in Java, das machen sie aber nicht. Da muss man dann eher auf Scala gehen.
Multithreading auf Java ist sowieso schon Spaß, weil von wegen Plattformunabhängigkeit hast du ja den Bonus-Gag, dass du normalerweise nicht mal weißt, welche Art von Threads du eigentlich kriegst, wenn du thread.new sagst.
Stimmt, ja.
Weil du kannst.
Ich glaube, inzwischen gibt es fast überall richtige Threads, oder?
Ja, aber je nach Implementation kriegst du einen Prozess neuen. Aha. Wirklich ein Thread oder ein in der VM simulierte Thread. Wobei die Sache mit dem Prozess, das war so ein spaßiger Gag. Ich weiß, das war auf einem System, da war es billiger, einen Prozess aufzureißen und da dran zu koppeln, als einfach einen neuen Thread aufzumachen.
Okay.
Aber ich meine, wenn du mit U-Limits arbeitest auf deinem System, weil du bloß ein kleiner User bist oder so und du hast ein Limit für die maximale Anzahl an Prozessen, dann hast du, naja, vielleicht ein Problem damit, wenn deine VM die Threads aufmachen soll, Prozesse erzeugt.
Yep.
Und naja.
Sowas haben sie. Also in Java, also in der Java-Welt wird da gerade ein bisschen Scala propagiert für sowas. Also da sind, während die Java-Leute sich hier mit komischem syntaktischem Sugar auseinandersetzen und hier nach Generics, die keiner will und alles kompliziert machen und Closures, die irgendwie dann wahrscheinlich aber da auf Jahre keiner versteht und keiner benutzt.
Ja, ich meine, Generics, die keiner will, Leuten, das stimmt ja gar nicht.
Wollen.
Also ich habe ja auch mal Sopra gemacht, lang ist her.
Da gab es doch auch keinen Generics, oder?
Nein, eben. Eben. Und dank dieser wunderbaren X-Soy, so ein wunderbares Design-Tool, mit dem man die Software designt, bevor man überhaupt anfängt, ein Stück Code zu schreiben, die wunderbar und großartig ist, gell? Die ist echt super, die wird von allen Leuten nur geliebt. hat man das Problem, man macht eben irgendwelche Blub-Dinger und braucht dann eben Blub-Listen. Also ganz normale, stinknormale Listen, die halt bloß Blubs aufnehmen und Blubs abgeben. Und naja, das sollst du ja einzeln machen. Das heißt, du hast eben Blubliste und Blaliste und Schwallliste und Laberliste und so Zeug. Und die Dinger sind alle absolut trivial. Sie tun halt nichts anderes als Blubs aufnehmen und abgeben. Mhm. Nur ist es ja jedes Mal ein anderes Blub. Mhm. Die Standardliste ohne Generics kann ja bloß Object aufnehmen und abgeben. Und ist das Einzige, was es dir zusichert. Ja. Wenn du jetzt aber die Typsicherheit haben willst oder gezwungen bist, die zu haben, dann musst du ja von Liste ableiten und alle Methoden überschreiben mit einer Popel-Sache, die einfach bloß wrappt und halt entweder die Aufnehmenden haben halt eine engere Beschränkung eben auf Blub und die Abgebenden müssen dann immer einen Typecast haben.
Ja.
Meine Lösung war, ich habe dann in Java einen trivialen Code-Generator geschrieben, der eben Bla-Liste produziert, genau auf die Art. Mhm. Und hat dann halt so 20 sehr langweilige Klassen generiert. Aber eigentlich, naja, du nimmst halt Generics und sagst, ich hätte gerne eine Bla-Liste und gut ist.
Ja. Hättest du nicht auch einfach Instance halt auffragen können?
Was?
Hättest du nicht einfach durch die Liste durchdrehen können und jeweils fragen Instance off, ja, was ist denn das, was da kommt?
Das bringt ja nichts. Du willst ja die Typsicherheit von der Rückgabemethode.
Ach ja.
Und du sagst get next und das soll ja Blub rauskommen und nicht Object.
Ja.
Und dann musst du das formal typecasten und hoffen, dass dir nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Eben. Ja. Und deshalb dieser Code-Generator, der einfach völlig nutzlose Bits effektiv generiert hat. Und mit Generics ist es nicht mehr. Ich meine, Generics ist wirklich eine Lösung für so einen ganz rostigen Nagel, der lange Zeit in den Füßen der Java-Entwickler drin gesteckt hat.
Ja, mein Gott. Ja, Carsten ist evil, aber da hast du wieder so ein bisschen Benefit für so ein bisschen Komplexität, dass wieder reinkommt. Ich weiß es.
Ja, klar.
Das ist halt die Frage, ob es sich wirklich lohnt. Nein, halt und ganz los wirst du Typecasten ja auch nicht.
Ja, nein, ich meine jetzt nicht, dass du das Typecast wegmachst, sondern es war wirklich ein Feature, das Entwickler seit der ersten Version von Java, die released wurde, gefordert haben. Wirklich, Java war draußen, sie gucken sich's an und sagen, wir hätten gerne Templates.
Ja, aber wenn du auf sowas hörst, dann gibt's auch bestimmt welche, die wollen Go-Tos haben.
Lach jetzt nicht, aber okay.
Naja, es gibt immerhin gelabelte Breaks, also ja, so weit weg sind wir ja gerade.
By the way, Go-To is a reserved word in Java.
Stimmt, ja, genau, Future Extension.
Also wirklich so eine Sache, also jahrelang haben die Leute nach Generics geschrien, also nicht nach Generics, sondern nach Templates halt.
Ja.
Aber es ist halt wirklich so ein Fall, der tut wirklich weh, wenn man es nicht hat.
Ja, weiß nicht, vielleicht bin ich hier Grumpy Old Man. Wir haben das auch ohne Generics hingekriegt.
Ja, natürlich, es geht auch ohne.
Ja.
Und ich meine nicht so als junger,
es geht hyper, auch C.
junger hyperdynamischer Sack. Typen?
Ja,
guck mal. Ich brauche Rückgabetypen, wozu?
Ja, guck mal, wenn sich's irgendwie anbietet, dann mache ich es einfach in Python dann. Dann mache ich es halt ganz dynamisch.
Eben.
Dann brauche ich gar keinen Typen mehr.
Genau. Ja, ich meine, die Objekte sind
richtige
immer noch typisiert,
Tool
aber.
Ja. Naja, das richtige Werkzeug halt für einen richtigen Job. Ich meine, das ist doch, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man das auch anders macht.
Ja, ich meine, das ist das Problem. Niemand will wirklich C oder C++ programmieren, aber jeder tut es halt, weil es schnell sein soll.
Ja. Ach, ich hatte mal so eine lustige, also man wollte mal ein GUI haben für den Display.net-Client, dann hat man halt dann oben drauf irgendein lustiges Visual Basic-Teil draufgeschraubt und unten drunter halt den C-Code gehabt,
ja,
der dann eben effizient läuft mit Vektoreinheiten und was weiß ich was hier auf Bits optimiert. Das ist für mich eigentlich prima.
Ja, das haben wir noch eine Minute.
Oh, verdammt.
Da wollte ich noch ankündigen.
Ankündigen? LLVM? Nö.
Ja. Nein?
Doch.
Seminar.
Nächste Woche ist Chaos-Seminar.
Richtig.
Aber nicht über LLVM.
Nein, aber es ist trotzdem.
Ja, es ist trotzdem. Also nächste Woche, Montag, 20 Uhr, im Ende Uni, im H20, haben wir wieder unser Chaos-Seminar mit dem lustigen Referenten, Moa, das wird dann ich machen, zu einem Thema, was man irgendwie Ewigkeiten, sollte man mal machen, irgendwie auf der Liste stehen hatte. Und jetzt ist dann mal wirklich soweit. Technikphilosophie. Ich habe die Folien noch nicht fertig, wie immer. Aber es wird bestimmt witzig. Mal gucken, was man so an Beispielen bringen kann, um das mal ein bisschen zu motivieren. Also auch Leute, die nicht irgendwie hier mal schon Vorbildung haben. Also ihr müsst noch nicht euren Kant gelesen haben, um dann reinzukommen, sondern wir machen mal ein bisschen einfach Einführung.
Was sagt denn Kant über Computer?
Ja, genau, ja. Wir machen nicht irgendwie Hardcore-mäßig, sondern wirklich mal eine Einführung. Mit was beschäftigt sich Technikphilosophie? Warum könnte das witzig sein? Ist es eventuell auch relevant, mal hier für den Kontext vom CCC mal zu wissen, was dann im theoretischen Hintergrundgedankengebäuden stehen kann und ja, also mal ein bisschen Bespaßung machen. Gut, sonst im Chat kam noch Frage nach Assembler. Da gibt es auch ein Chaos-Seminar dann in 3 Monaten. Also brauchen wir heute nicht im. Ist nicht schlimm, dass wir es heute nicht besprochen haben hier mit Assembler. Ja. Das wird dann sogar auch wieder ich machen.
Weil
das
wäre dann eher off-topic oder so.
Ja, ich mache ein bisschen ARM-Assembler nebenher in einem anderen Projekt. Dann kann man das dann da besprechen. LLVM könnt ihr euch mal runterladen. Ich finde den cool. Bleibt jetzt bloß noch hier den Pointer zu sagen. Man kann jetzt mit ihm zu besprechen. Toller Compiler. Also es gibt nicht nur GCC. Probiert es ruhig mal aus. Hilft vielleicht das Zeug ein bisschen standardkompatibler zu machen.
Und ja, ich meine schon alleine, wenn man das in 2 verschiedene Compiler reinwirft und naja, es kommt bei beiden was raus, was tatsächlich kompiliert und ja, das läuft ja. Und vielleicht sogar noch ähnliche Ergebnisse liefert, ja, dann ist ja. Man fast schon glücklich.
Ja, das hilft schon viel, da ein bisschen hier zu sehr. Die GNU-Leute haben noch so ein lustiges Wort dafür. Vendor-Trap oder sowas in Richtung? Hm? Vendor-specific? Naja, egal.
Ja, aber das Problem ist, naja, wenn Sie der Vendor sind, dann ist es ja nichts Böses.
Genau, egal. Kein Bashing mehr, keine Zeit. Okay, ja, das war's dann, oder?
Ja, also dann wieder bis in 2 Wochen mit Dev Radio, mit, ich weiß nicht welches Thema, aber es wird bestimmt sein.
Ja, guck mal, dass es in 2 Wochen auch nochmal Dev Radio gibt.
Ja, genau. Und kommt auf jeden Fall ins großartige Chaos-Seminar über Technikphilosophie und ansonsten noch einen schönen Sonntag. Freut euch über das regnerische Wetter in Neu-Ulm.
In Ulm? Ja, in Ulm. Wir sind hier auf der richtigen Seite der Donau.
Achso, ja, stimmt. Ja, wir sind ja wieder im Ausland. Also dann genießt noch den regnerischen Sonntag und viel Spaß.
Ciao. Ciao.